Wenn wir nun am Ende unserer Predigtreihe in der diesjährigen Passionszeit das letzte der Knecht Gotteslieder aus Jesaja 53 miteinander bedenken, dann sei die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes unseres Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit uns allen. Amen. Liebe Geschwister, da hängt immer noch ein Bild an der Wand, gemalt nicht mit einem Pinsel, sondern mit Himmelsworten. Wir haben schon vieles erlebt mit diesem Bild in den letzten Wochen und die Jahre unseres Lebens hindurch. Wir haben es erkundet. Wir haben sogar den Rahmen wahrgenommen bis in einzelne Maserungen hinein. Nun haben wir uns nochmal mit etwas Abstand vor das Bild gesetzt und betrachten es. Viel hallt dabei in unseren Köpfen und Herzen wieder, auch von den Worten, die wir in diesen Tagen gelesen und gehört haben und von dem, was der Apostel Johannes uns gerade eben berichtet hat. Und nun sitzen wir da und schauen. Und da tritt mit einem Mal eine Gruppe von Menschen neben uns, schaut auch auf das Bild und beginnt über den zu sprechen, den das Bild zeigt, über den Knecht Gottes. Und sie sagen, er schoss auf vor dem Herrn wie ein Reis, und wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Worte, die an Weihnachten erinnern. Es wird ein Reis hervorgehen aus dem Stamm Isais und ein Zweig aus seiner Wurzel Frucht bringen. Dieser Knecht auf dem Bild, der Nachkomme Davids, er, der verheißene Retterkönig von Gott gesandt, kann das sein? Die Gruppe neben uns fährt fort zu reden. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Josef war schön, David war schön. Von beiden wird es in der Bibel ausdrücklich berichtet, dass sie schön waren, aber bei diesem Knecht schien nichts auf eine königliche Abstammung hinzudeuten. Im Gegenteil, sagen die Leute, er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Wer sind diese Leute, die da neben uns und zu uns reden? Sie müssen ja offensichtlich damals dabei gewesen sein, als der Knecht Gottes sein Werk ausrichtete. Sie sprechen vom Herrn, dem Gott Israels. Gehören sie zu seinem Volk? Das war doch voller Erwartung, dass der Spross aufwachsen und der Zweig erblühen würde. Und sie haben ihn nicht erkannt. Sie haben ihn für nichts geachtet. Wir versuchen, die Leute anzusprechen. Wir wollen mit ihnen ins Gespräch kommen, aber sie schauen weiter nur auf das Bild. Und mit stockend abgehackten Worten drücken sie ihre Erkenntnis aus. Sie kommt spät, die Einsicht, aber sie kommt. Für wahr? Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Für wahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Nicht nur die Blindheit, die Taubheit, die Stummheit, die wir an den Tag legten, nahm er auf sich. Nicht bloß das Fieber und den Aussatz, unsere Verkrüppelungen und Lähmungen, unsere Irrungen und Verwirrungen trug er. Nicht nur den Krebs und die Demenz und die Depression und die Süchte und all das unzählbare, belastende körperliche und seelische Elend unseres Lebens lud er auf seine Schulter, sondern die Wurzel all dieses Übels, den Ursprung all unserer Schmerzen, des Krieges, der gewaltsamen Übergriffe im Kleinen wie im Großen, der Trennungen, der Wunden, die unablässig tiefschwarz sprudelnde Quelle all dessen, er trug und trug er für uns alle. Die Sünde, die wir oft gar nicht ausmachen können und die uns doch wie ein unbarmherziger Diktator unablässig vor sich hertreibt auf einen tiefen Abgrund zu. Fürwahr, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Wir haben es nicht gesehen, sagen die Leute neben uns. Nun aber erkennen wir es, nun fällt es uns wie Schuppen von den Augen. Wir haben in unserer Verdrehung gemeint, er wäre von Gott zu Recht so zugerichtet worden. Dabei war gar nicht er selbst es mit seinem Leben, der seinen Leidensweg hervorrief, sondern wir. Er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf das wir Frieden hätten. Und durch seine Wunden sind wir geheilt. Er wird geschlagen. Wir bleiben verschont. Er blutet. Wir bleiben unversehrt. Er trägt die Schuld. Wir sind von ihrer Last befreit. Er büßt die Strafe. Wir werden freigesprochen. Er zieht in die Schlacht und kämpft den Kampf. Wir leben in Frieden. Er wird krank. Wir erfahren Heilung. Wir sehen immer noch auf das Bild, dass die Gruppe an unserer Seite mit ihren Worten für sich selbst und für uns und andere beschreibt und deutet. Erneut versuchen wir sie zu fragen, wer sie sind. Aber sie reden bereits weiter vor sich hin. Wir gingen alle in die Irre, wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg. Aber der Herr warf unser aller Sünde auf ihn. Sie müssen Leute des Volkes Gottes sein, wenn sie sich als Schafe der Herde des Herrn bezeichnen. Jetzt sehen sie, was ihnen einst verborgen war. Jetzt erkennen sie, wie sehr sie sich verlaufen hatten. Jetzt wird ihnen klar, wie sehr Gott seine Finger im Spiel hatte. Er, dem die Herde gehört, erschlägt den Hirten, um die Schafe zu retten. Und der Hirte, der König, der Löwe von Juda, er wird selbst zum Schaf. Als er gemartert ward, litt er doch willig und tat seinen Mund nicht auf wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Und wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Wie schreibt Matthäus? Und als Jesus von den hohen Priestern und Ältesten verklagt wurde, antwortete er nichts. Da sprach Pilatus zu ihm: Hörst du nicht? was sie alles gegen dich vorbringen? Und er antwortete ihm nicht auf ein einziges Wort, sodass sich der Statthalter sehr verwunderte. Die Leute neben uns reden weiter. Sie sagen, er ist aus Angst und Gericht hinweggenommen, denn er ist aus dem Lande der Lebendigen weggerissen. Der Knecht war also nicht nur verachtet und verworfen, er trug nicht nur Krankheit und Schmerzen, er wurde nicht bloß geplagt, zerschlagen, gemartert und verwundet, nein, er wurde tatsächlich wie ein Schaf zur Schlachtbank geführt. Er starb. Und man gab ihm sein Grab bei Gottlosen und bei einem Reichen, sagen die Leute, als er gestorben war. Wiewohl er niemand Unrecht getan hat und kein Betrug in seinem Munde gewesen ist. Er war gerecht und starb wie ein Ungerechter. Er fand sein Grab bei einem Reichen. Was berichtet wieder Matthäus? Am Abend aber kam ein reicher Mann aus Arimathea, der hieß Josef und war auch ein Jünger Jesu. Der ging zu Pilatus und bat um den Leib Jesu. Da befahl Pilatus, man sollte ihm den geben. Und Josef nahm den Leib und wickelte ihn in ein reines Leinentuch und legte ihn in sein eigenes neues Grab, das er in einen Felsen hatte hauen lassen, und wälzte einen großen Stein vor die Tür des Grabes und ging davon. All das geschah, als er, der Knecht Gottes, für die Missetat seines Volkes geplagt war. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Aber der Herr wollte ihn also zerschlagen mit Krankheit, sagen die Leute wieder. Der lebendige Gott hat tatsächlich in all dem seine Finger im Spiel. Nichts geschieht an ihm vorbei und alles passiert, damit sein Knecht das Werk ausrichtet, zu dem der Herr ihn sendet. Wenn er sein Leben zum Schuldopfer gegeben hat, wird er Nachkommen haben und lange leben. Und des Herrn Plan wird durch ihn gelingen. Weil seine Seele sich abgemüht hat, wird er das Licht schauen und die Fülle haben. Der Knecht wird also trotz allem ans Ziel kommen. Gottes Plan wird durch ihn gelingen. Er wird das Licht der Heiden sein und der Retter Israels. Sein Volk wird ihn auch erkennen. Ein letztes Mal wenden wir uns der Gruppe von Menschen zu, die da neben uns steht und spricht. Aber nun sagen sie immer wieder nur die drei Fragen, die wir offenbar bisher überhört haben, und die sie an uns richten. Sie wiederholen die Fragen ein ums andere Mal. Wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Wen kümmert das Geschick des Knechts? Wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Wer glaubt? Du? Ich? Wir? Alles andere ist jetzt Nebensache. An dieser Stelle entscheidet sich, ob das Bild, das wir da so lange betrachtet haben, unser Leben vollkommen verändert und erneuert, oder ob wir unbewegt weiterziehen wie nach einem Museumsbesuch. Wen kümmert der Knecht? Wen bewegt der Arm des Herrn? Wer glaubt? Die Menschen neben uns stellen uns diese Fragen und sie reichen uns zum Abschied eine aufgeschlagene Bibel. Sie bitten uns zu lesen, zu bedenken, was der auf dem Bild abgebildete Knecht vermag, und dann unsere Wahl zu treffen und Auskunft zu geben. Und wir lesen und hören aus Apostelgeschichte 8. Aber der Engel des Herrn redete zu Philippus und sprach: Steh auf und geh nach Süden auf die Straße, die von Jerusalem nach Gaza hinabführt und öde ist. Und er stand auf und ging hin. Und siehe, ein Mann aus Äthiopien, ein Kämmerer und Mächtiger am Hof der Kandake, der Königin von Äthiopien, ihr Schatzmeister, war nach Jerusalem gekommen, um anzubeten. Nun zog er wieder heim und saß auf seinem Wagen und las den Propheten Jesaja. Der Geist aber sprach zu Philippus: Geh hin und halte dich zu diesem Wagen. Da lief Philippus hin und hörte, dass er den Propheten Jesaja las, und fragte: Verstehst du auch, was du liest? Er aber sprach: Wie kann ich, wenn mich nicht jemand anleitet? Und er bat Philippus, aufzusteigen und sich zu ihm zu setzen. Die Stelle aber der Schrift, die er las, war diese: Wie ein Schaf, das zur Schlachtung geführt wird, und wie ein Lamm, das vor seinem Scherer verstummt, so tut er seinen Mund nicht auf. In seiner Erniedrigung wurde sein Urteil aufgehoben. Wer kann seine Nachkommen aufzählen? Denn sein Leben wird von der Erde weggenommen. Da antwortete der Kämmerer dem Philippus und sprach: Ich bitte dich, von wem redet der Prophet das? Von sich selber oder von jemand anderem? Philippus aber tat seinen Mund auf und fing mit diesem Schriftwort an und predigte ihm das Evangelium von Jesus. Und der Kämmerer ließ sich taufen gleich am Weg und er zog seine Straße fröhlich. Wusch! Und der Heilige Geist hatte den Mann ins Bild gezogen. Wusch! Er tat es auch bei Philippus. Wusch! Und bei Petrus und bei Lydia und bei Maria Magdalena. Wusch! Bei den Leuten, die eben noch neben uns standen. Und. Wusch! Auch bei dir? Wenn ja, dann hat das Bild sein Ziel erreicht. Dann kann der, den es zeigt, sein Werk auch an dir tun. Und du bleibst verschont, weil er sich für dich schlagen ließ. Und du bleibst unversehrt, weil er für dich sein Blut vergoss. Und du wirst die Last deiner Schuld los, weil er deine Sünde trug. Und du wirst freigesprochen, weil er die Strafe für dich erlitt. Und du darfst leben, weil er für dich starb. Und du hast Frieden. Bleibenden, ewigen Frieden. Durch ihn. Husch. Lass dich auch neu ins Bild hineinziehen. Ans Herz des Lammes, des Königs, des Hirten. Husch. Lass dich neu ins Bild hineinziehen und spring nie wieder aus dem Rahmen heraus. Dann ist es ein guter Karfreitag. A good Friday. Denn dann gelingt Gottes Plan auch in deinem Leben. Dann erreicht Jesus, der Knecht Gottes, sein vom Vater bestimmtes Ziel bei dir. Amen.